Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu unseren Mandalorian Recaps. Mittlerweile mit Staffel 2, Folge 4 und ja, natürlich Kapitel 12. In dem Fall die Vertreibung The Siege im Original. Komische Übersetzung übrigens. Und natürlich wieder an meiner Seite in dem Fall die aqualischen Freunde Dominik und Stu. Hallo.
Aqua, was? Hallo.
Aqua, was? Dabei hat er das schon mal gesagt, ja. Ja, lass den Spieler laufen, Harry, ne?
Ja, gib mir alle eine Kekse.
Das mit den aqualischen Freunden, das werde ich nachher nochmal erklären, weil da kommt nochmal eine Szene, wo ich zumindest sehr lange drüber nachgedacht habe, so, was sind das eigentlich für Wesen? Aber genau, das kommen wir nachher zu. Genau, wir sind bei Folge 4 in der zweiten Staffel, wie gesagt, Kapitel 12. Und ich fand, das war eine insgesamt recht doch ganz schöne Folge, die auch gute Action hatte, optisch wieder richtig, richtig geil war. Mhm. Allerdings für mich einen Punkt hatte mit krasser Logik, wo mein Kopf fast zerborsten ist. Also da kommen wir nachher dann zu. Da hatte ich wirklich ein richtig krasses Problem mit.
Wisst ihr, was mir echt Sorgen macht?
Ja.
Ich habe ja auch gesehen, die Folge, und als diese eine Stelle kam, wusste ich schon, Thomas wird darauf rumreiten gleich. Und das Schlimme war, ich hatte das Gefühl von Vorfreude kam in mir auf.
Du kennst mich schon zu gut. Ja. Ja, wir machen schon so lange Podcasts miteinander. Genau, also da kommen wir nachher einfach dann zu. Das ist wirklich ein Knackpunkt in dieser Folge. Ansonsten hatte ich das erste Mal aber ein Problem mit der Laufzeit. Sonst ist das eigentlich nicht so schwierig. Also auch wenn die ein bisschen kürzer sind. Wir hatten diesmal wieder eine Folge, die zumindest einen kleinen Ticken länger war als die letzte Folge. Aber ich hätte gerne mehr gesehen einfach von denen, was sie da gezeigt hatten. Also gerade die Actionsequenzen. Und wir haben ja auch so eine Heist-Thematik, so mehr oder weniger. Schon wieder. Genau, und mir fehlte da an vielen Stellen einfach ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wie es euch in dem Fall bei der Folge ging.
Also mir hat die richtig, richtig super gefallen, muss ich sagen. Für mich vielleicht sogar mit so eine der besten der Serie bislang. Was daran liegt, dass hier eben so der Case of the Week, mit dem wir alle gerechnet hatten und der dann ja auch kam, dass der eben dann so in den größeren Handlungsbogen mündete. Das mag ich einfach sehr gerne. Also für mich eine großartige Folge tatsächlich. Wirklich, also mein Favorit, was vor allem auch zum Beispiel die Action angeht.
Mhm. Ich fand sie jetzt auch nicht schlecht. Muss aber auch sagen, mein Favorit der zweiten Staffel bleibt immer noch die erste Folge. Weiß ich, mit der hatte ich am meisten Spaß. Ich weiß nicht, mich hat dieses halt Case of the Week, was dann halt mündet in größere Fragezeichen, die wichtig sind für die nächsten Folgen oder sogar Staffeln, hat mich nicht so abgeholt, muss ich sagen.
Also, aber es werden halt schon viele Weichen gestellt irgendwie in dieser Folge. Es ist trotzdem eine gewisse Füllerfolge, hat man das Gefühl, an manchen Stellen so, weil wir hatten es ja in der letzten Folge schon gesagt, beziehungsweise ich hatte es vor allen Dingen auch gesagt.
Ja, sehr gut.
dass wir Ahsoka nicht zu sehen bekommen in der Folge, sondern höchstens am Ende. Und sie waren noch nicht mal am Ende der Folge zu sehen.
Nee, gar nicht.
Aber wir kriegen so ganz viele Fragezeichen. Das hast du auch gerade schon ein bisschen beschrieben. Und so, es werden so gewisse Weichen gestellt, von wegen, wohin geht denn jetzt tatsächlich die Serie?
Ja, es ist eine Folge mit viel Setup, das stimmt. Was mir halt gefällt, hier ist sehr viel Worldbuilding endlich mal drin. Also man bekommt tatsächlich wirklich mal ein Gefühl, wie diese Galaxis nach dem Zerfall des Imperiums einfach funktioniert. Das hat mir sehr, sehr gut dran gefallen. Ich mag das grundsätzlich einfach, wenn es in Star Wars eben viel Worldbuilding oder Lore gibt. Und hier war tatsächlich einiges.
Ja, wir haben gelernt, die dicken X-Wing-Piloten kommen in die Außenbereiche.
Wieso soll es immer derselbe?
Genau, wieso soll ich denn in den Outer Rim? Ja, da gibt es nicht so viele Donut-Shops für dich.
Aber es war diesmal nicht Dave Filoni, weil, der hatte zu viel zu tun mit seiner eigenen Folge wahrscheinlich nächste Woche. Da kommt dann wahrscheinlich endgültig Ahsoka, weil die hat, glaube ich, Dave Filoni geschrieben und inszeniert, soweit ich weiß.
Ja, dieses Mal führt ja Carl Weathers die Regie, der ja in dem Fall auch mit einer der Hauptrollen der Folge hat. Ja. Der Carl.
Der Carl.
Gut. Was mir wieder gefallen hat übrigens, die Folge schließt nahtlos wieder an die andere Folge an. Ne? Also du hattest es ja auch letztes Mal schon gesagt gehabt, Dominik. Es wird ja mehr so erzählt, als wenn man das wie so einen Film gucken kann auch. Und das zeigt sich hier auch wieder deutlich, weil wir haben immer noch eine richtig kaputte Razor Crest.
Oh ja. Die ist so kaputt, ich sag euch, die kann man nicht innerhalb von 2 Stunden reparieren. Unmöglich. Schafft keiner.
Das schafft keiner, und, genau.
Und es ist dann, als er da landet, das fand ich auch ein cooles Detail, als er da landet und dann diese Rampe runtergeht, die geht nicht mehr ganz runter. Die ist komplett.
Da funktioniert doch überhaupt nichts mehr. Also ein TÜV kriegt das Ding auf jeden Fall nicht mehr.
Ja. Ich hätte es ja irgendwie geil gefunden, wenn er so landet und in dem Moment zerfällt das Ding in seine Einzelteile. Weißt du, so Jack Sparrow-mäßig im ersten Fluch der Karibik.
Aber ganz ehrlich, ich muss ja sagen, also zum Beispiel dem Millennium Falcon gehört zu Han Solo. Ja, ganz klar. Also das wäre auch unverzeihlich, wenn Han Solo, ich meine, gut, er ist nicht mehr unter uns, aber wenn der dann irgendwie sagt so, nö, ich habe jetzt ein neues Schiff. Ich muss aber sagen, dass bei Mando, ich hätte kein Problem, wenn er ein anderes Schiff bekommen würde.
Ja, weil man kein Gefühl für diese Razor Crest an sich hat. Die ist ja auch nicht so groß. Die hat ein kleines Klo, ne? Da gibt es eine kleine Liegeecke, die Waffen sind versteckt und dann haben wir halt die Kryo-Abteilung. Und das war's halt, ne?
Obwohl die ja jetzt durch die letzte Folge mit diesen Fischköpfen da zumindest irgendwie auch ein bisschen mehr Charakter bekommen hat. Das gefiel mir eigentlich sehr. Weil
Netze aufgehängt wurden?
Weil sie jetzt kaputt ist?
So dieses Abgeranzte passt ja auch durchaus zum Mando.
Also,
ja.
Also ich muss sagen, ich finde das Design von ihr irgendwie ein bisschen langweilig.
Und passt zu ihm.
Ja, dieses Schiff nimmt auch nie seinen Helm ab. Ne?
Ja, ich muss gestehen, ich habe jetzt zwischen der ersten und der zweiten Staffel tatsächlich vergessen, wie die Razor Crest aussieht und hatte irgendwie im Hinterkopf, dass sie halt so aussieht wie die Slave One von Boba Fett, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Okay. Also, liebe Razor Crest Fans, seid nicht böse. Ich habe kein Problem damit, wenn Mando bis am Ende seiner Tage mit dem Ding rumfliegt. Es wäre mir aber auch ziemlich egal, halt wie gesagt, wenn die halt kaputt geht und dann er sagt, okay, dann hole ich mal halt eben ein Hybridauto. Ne?
Die Razor Crest 2.
Die Razor Crest 2, genau. Was wir noch gar nicht erwähnt haben,
Tut mir leid, das verfährt dann so abwechselnd Lichtgeschwindigkeit und dann wieder nicht. Dann hast du so dieses, wie war das in Episode 9? Wie haben die das genannt? Irgendwie Hyperraumstottern oder wie das war, ne?
Wie viel Emission hatten der, ha?
Ja, Gaspreise ändern sich.
Wir haben ja schon gesagt, dass die Razor Crest landet, aber bevor sie landet, unternimmt ja Mando ein paar Reparaturen. Und wenn ich sage, er unternimmt ein paar Reparaturen, heißt das, dass er den kleinen Baby Yoda irgendwie da hinter die Platine hocken lässt und dann sagt so, du musst jetzt da den Draht mit dem Draht verbinden und so. Und ja, es funktioniert nicht so ganz. Ich finde aber diese Szenen irgendwie immer ganz niedlich und ganz amüsant. Und ich finde, dass sie es immer gut hinbekommen, dass die nie zu lange dauern.
Ja, die sind recht kurzweilig. Mhm. Und ich meine, Baby Yoda ist auch wirklich, er ist einfach süß, ne? Egal, was er da macht. Aber die Szene hat mich sehr stark an so Groot erinnert, so Baby Groot. Und wegen drück nicht auf den Knopf. Und ja, klar, ne? Also er bringt auf jeden Fall die Kabel zueinander und kriegt erstmal einen Schlag.
Ich hatte dich direkt im Kopf, Thomas, als Jungvater. Wenn so dein Sohn oder was auch immer, als er vielleicht noch jünger war, als er irgendwie Hände oder Finger in die Steckdose steckt oder so.
Die Elektrik in Thomas' neue Wohnung hat komplett der Kleidung gemacht.
Ja, genau. Also hätte ich meinen Sohn da reingesteckt, ja, der hat alles auseinandergepflückt, glaube ich.
Ja. Thomas Junior, ab hinter die Regelgipsplatte. So.
Blauer Draht, roter Draht.
Viel interessanter fand ich die nächste Szene, die danach kommt, weil dann essen sie jetzt gemeinsam so ein bisschen Suppe. Und das ist sehr interessant, wie Manny quasi seinen Helm immer so ein bisschen aufmacht und so ein bisschen Suppe schlürft. Und Baby Yoda sich das anguckt und denkt so, okay, was zum Teufel machst du da? Und vielleicht auch so, er hat ein Gesicht.
Du bist nicht mehr mein Papa, wer bist du? Ja, er wird traumatisiert, wenn er das Lächeln seines Ziehfahrers.
Oh, stimmt.
Ganz sicher.
Wobei,
also nur mit Mund-Nasen-Schutz.
Ja. Wobei, er kommt ja dann relativ schnell auf den Trichter, okay, das mit der Baby-Yoda-Reparatur klappt nicht so ganz. Ja. Und unser eigentlicher Zielort ist so weit weg. Ich fürchte, wir müssen dann doch woanders mal kurz zwischenlanden, um die Razor Crest zu reparieren. Vielleicht können da ein paar Freunde helfen. Und da war mir ja klar, okay, viel Erfolge.
Ja. Hat Baby Yoda nicht sogar noch ein Gewisch gekriegt? Ich glaube schon.
Ja, ja, genau, ja.
Das sah schon irgendwie echt putzig
fand aus. Aber irgendwie ganz toll, oder? Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ihm das irgendwas ausmacht.
Ja, aber er findet ganz viel lustig irgendwie, ja. Bevor wir aber jetzt auf den Planeten Nevarro zurückkehren, wir erinnern uns, das ist der schöne Magma-Planet.
Genau.
Gibt es eine Szene, die fand ich sehr beliebig, ehrlich gesagt. Weil wir sehen dann die Cara Dune, gespielt von Gina Carano. Und wie die da, ich habe mir aufgeschrieben, Spinnentypis verprügelt.
Ja, das war irgendwie, das war eigentlich ein seltsamer Bruch mit der Erzählweise. Weil du hast ja, glaube ich, wirklich gefühlt keine Szene in der Serie bislang gehabt. Also weder in dieser noch in der vorherigen Staffel, die ohne Mando war. Mhm. Und ich weiß gar nicht, sonst korrigiert mich, wurde die mit so einer klassischen Star-Wars-Wischblende eingeleitet?
Oh, das weiß ich jetzt nicht, aber würde mich nicht überraschen werden.
Weil in Clone Wars gibt es die ja, die Wischblenden. Und das ist ja dermaßen charakteristisch. Ne?
Ja, aber ich muss auch sagen, ich fand diese Szene irgendwie seltsam, weil ich bis zum Ende der Folge nicht gerafft habe, wozu die jetzt gut sein soll.
Wegen dem Frettchen, damit das Frettchen am Ende nochmal zu sehen ist.
Ja, außer, dass halt eben diese komischen Hodengarner, also ich nenne die immer so, weil die sehen halt so aus, als würden die ihre Hoden vorne am Gesicht tragen.
Das sind übrigens die Aqualisch, was ich vorhin meinte.
Ja, ich sag meine Hoden, die in der Hose, das sage ich ja. Also, das ist so eine Szene, wo ich sage, okay, also im Prinzip ist sie da für eine Sache gut oder für zwei Sachen gut. Zum einen, dir wird doch mal gezeigt, diese Cara Dune, die kann zuschlagen, das ist eine echte Kriegerin. Und sie zeigt aber auch, sie hat auch ein Herz aus Gold, weil sie ja dieses Frettchen dann noch was zu fressen gibt und das Frettchen mit ihr schmust und so. Aber ganz ehrlich, also ich fand die Folge jetzt nicht zu lang, ich fand sie jetzt nicht langatmig, aber wenn man die Folge kürzen hätte sollen, müssen, tun, ne, dann wäre das die Szene gewesen, wo ich gesagt habe, Leute, braucht man nicht. Also
wir kriegen zumindest die Information, erstens, dass sie auf diesem Planeten ist, ne? Das war ja auch anders eigentlich, und dass sie Marshall ist.
Ja gut, aber das hättest du auch einfach erledigen können, wenn Manu landet da und sagt, ach, du bist ja hier. Ich so, ja, ich bin jetzt Marshall. Also fertig. Also,
vor allem ich war auch ein bisschen irritiert, dass es irgendwie, als sie die Viecher da irgendwie sagen, ah, der Marshall kommt, dachte ich mir, kommt jetzt Timothy Olyphant?
Oh, das wäre lustig gewesen, ja. Ja. Ah, ich bin umgesiedelt, die zahlen hier besser.
Ja, die Szene, die wirkte so ein bisschen verloren irgendwie. Ne? Also es war schon ganz okay, aber auch so die Überleitung war halt irgendwie ein bisschen komisch. Und Mando dann erstmal zu diesem komischen Hodensack-Club da und dann kommt sie rein. Also
ich sehe gerade wirklich förmlich, wie Leute Star Wars-Fans das gerade hören und mit den Händen nur über dem Kopf so, nein.
Ja, wir können ja mal kurz, wenn vielen Hörern das Design vielleicht bekannt vorkam, ihr erinnert euch vielleicht an Dr. Everson und Ponda Baba aus A New Hope, glaube ich. Ne?
Ja, so Mos Eisley, die Luke blöd anmachen und dann verliert der eine den Arm, ja.
Genau.
Richtig, so gefällt es ihm nicht. Ja, mir gefällt es auch nicht. Du trägst deine Honig im Gesicht. So.
Und dann erfahren wir ja nochmal in Rogue One, wo sie vorher shoppen waren.
Ja, super.
Ja, das war so too much an Fanservice, aber okay.
Was ich schön finde an der nächsten Szene, wenn dann, ja, du hast es gerade schon beschrieben, wenn er dann landet und die Klappe geht nicht runter, das ist alles auch tatsächlich ganz nett, aber wir haben das erste Mal eine Veränderung in dieser Welt. Und zwar verlassen wir ja den Planeten in der ersten Staffel quasi halb zerstört, diese Stadt, ne, und verwüstet und mit Truppen besetzt quasi und wissen gar nicht, was da alles dann passiert ist. Und der Karl quasi, also sein Charakter, ich habe den Namen vergessen, wie heißt der denn nochmal?
Grief Karga.
Das sind alles so geile Namen, ey. der Grief hat sich das quasi zunutze gemacht und hat da dieses Machtvakuum gefüllt, aber gut gefüllt. Und zwar hat er dann quasi die Cara als Marshall eingesetzt und sich selber irgendwie als, ich nenne ihn jetzt mal Bürgermeister und möchte halt diesen Planeten und die Stadt als Handelsposten dort etablieren. Und das sah auch ganz nett aus. Ne? So ein bisschen florierend, es gab Blumen mittlerweile, ne? Ganz viele Leute, die da so shoppen waren. Und auch das Wiedersehen zwischen den Figuren fand ich eigentlich ganz nett.
Ja, stimmt.
Ja, es tut mir leid, ich muss das jetzt leider bringen mit dem bescheuerten Namen. Irgendwie hat Jon Favreau da erstaunlich viel Kreativität reingesteckt, ne? Ja. Wirklich, also die sind einfach bescheuert. Ja, nee, aber die Szene mochte ich tatsächlich. Ich mochte auch sehr, wie dann irgendwie aufgezeigt wurde, wie sich da die Region verändert hat, ne? Weil Mando kommentiert ja irgendwie, oh ja, das Haus, das steht ja noch. Und ja, dann guck erst mal rein.
Genau, das ist eine Schule geworden, ja.
Genau, und das fand ich eine echt schöne Szene, weil
bevor wir jetzt zur Schule kommen, sollte noch erwähnt werden, dass Kaga ihm ja anbietet, die Razor Crest zu reparieren und wie gesagt, das wird mindestens, also so kaputt wie die ist, garantiert Monate dauern, um die zu reparieren.
Ja.
Es wird nicht schneller passieren und dann sieht man so zwei Mechaniker und einer dieser Mechaniker dreht sich dann so komisch um und dann dachte ich mir schon so, dass der irgendwas im Schilde führt. Und,
Der sah auch aus wie Maskanata, ne? So ein bisschen.
Ja, das war mein zweiter Gedanke, ja.
Nee, aber ja, da wird das ja schon so angedeutet, als wenn es da irgendwas gibt. Aber lustig hätte sich ja gefunden, wenn er gesagt hätte so, ihr repariert das Ding in 6 Stunden. Nein, wir brauchen 8. Okay, ihr macht es in 4. Okay.
Wir nähern uns, glaube ich, dem Logikloch-Höhepunkt der Folge immer mehr.
Ja, genau. Ich freue mich schon auf gleich. Ja. Aber was noch interessant ist, in so einem Nebensatz wird noch das erwähnt, was Dominik das letzte Mal, glaube ich, stark kritisiert hatte mit den, oder in der vorletzten Folge, mit den X-Wings quasi so weit außen im Outer Rim, also quasi mit der Republik, wo dann gesagt wird so, ja, ich weiß gar nicht, was die Republik hier will, ne? Ich meine, das Imperium hat es schon nicht geschafft, hier Fuß zu fassen. Und das wird die neue Republik auch nicht. Das fand ich ganz nett, so nochmal als Ergänzung quasi.
Ja, stimmt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Dann kam ich aus uns grübeln, ja, macht es Sinn? Ja, also die sprachen ja davon, dass sie irgendwie im Zuständigkeitsbereich der neuen Republik sind in der zweiten Folge. Das fand ich halt ein bisschen komisch. Und der Planet hier ist ja auch ein ganzes Stückel entfernt, denke ich mal. Also das hier ist ja im Outer Rim und das andere eigentlich auch. Also ist egal.
Ja, wir sind auf jeden Fall dann in der Schule.
Ja.
Und neben so Jedi Akademie ist das, glaube ich, das erste Mal, dass wir so eine Schule sehen. So eine ganz beliebige Random-Schule, wo die lernen, wie das Universum gerade aufgebaut ist.
Ja, in Clone Wars hat doch mal irgendwie, glaube ich, Ahsoka so Kadetten ausgebildet auf Mandalore.
Also, so abseits von so militaristischen Gedöns und so, weil das ist ja eine ganz normale, klassische Schule. So.
Stimmt. Und da sind auch schöne, also nicht nur, dass kann man sagen, Lehrerin, auf jeden Fall ist es ein Droide und er sieht aus wie, also es ist so ein Protokoll-Droide à la C-3PO.
Ja.
Und was die dann da so lernen, ist halt echt schön, ne? Dass von wegen die Hauptstadt der alten Republik war Coruscant oder der Hauptsitz und Habt ihr verstanden, was irgendwie der neue Planet für den Sitz der neuen Republik werden soll? Ich habe den Namen nicht verstanden. Vielleicht war das auch ein Easter Egg oder so.
Naja, der wahrscheinlich dann weggepustet wird später, ha?
Wahrscheinlich. Ach ja, stimmt. Ach ja, ja. Der war so random, dass er, egal.
Es sei denn, Disney entscheidet sich noch, dass die 3 Filme wirklich kein Kanon sind und dann haben wir
alles noch. Alles Mando, ja.
Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich gucke mir ja immer dann die Storyboards am Ende an, die sind ja wirklich fantastisch. Und in dem Storyboard von der Schule ist es eine menschliche Lehrerin. Also war es war eine Produktionsentscheidung beim Dreh, dann zu sagen, komm, wir machen da so einen Protokolldruiden rein. Das fand ich ganz nett.
Schön, schön. Könnte Carl Weathers Idee gewesen sein vielleicht, ne?
Ja.
Cool, sehr schön. Ist natürlich auch, ja, ist auch irgendwie Fanservice von wegen C3PO-Design, aber es macht hier halt auch echt Sinn. Na, also es ist schon okay. Was ich so ein bisschen seltsam fand, dass die Baby Yoda einfach so da hinsetzen, so von wegen so, ja, der ist ja gut aufgehoben, wir setzen ihn da hin, der hat keine Ahnung, worum es geht und kapiert auch irgendwie nichts, aber ja, du setzt ihn da hin und
ganz ehrlich,
der ist dann beschäftigt. Ganz ehrlich,
ich hätte sofort versucht, mit dem Best Buddy zu sein, wenn ich in der Klasse säße. Der Typ ist 50, der kann dir den ganzen Alkohol besorgen.
Ja, genau. Ja. Nee, aber der will keinen Alkohol haben, der will Kekse haben.
Ja, mhm. Genau.
Das war eine nette Szene, ja.
Die war cool, ja.
Ja. Wobei ich irgendwie dachte, die Kameraverwalter, Mitschüler, die verwaltet immer so lange auf sein Gesicht und ich dachte mir, da kommt mir noch irgendwas. Aber nein, er will nur seine Kekse nicht teilen. Und Baby Yoda hat halt Hunger, wobei er ja schon Suppe hatte. Der scheint immer gefräßiger zu werden.
Der hat immer Hunger. Ja.
Ich sag dir, wenn der erwachsen wird, wird er als Fett-Yoda bekannt werden, wenn das so weitergeht.
Ja, vor allem kam hier dann auch wieder durch, also nicht nur, der ist ja wirklich schon so ein bisschen, kann man schon sagen, der ist echt schon ein bisschen raffgierig, ne? Weil ich dachte, er holt sich mit der Macht halt irgendwie einen Keks.
Nee,
der holt sich die ganze Tüte.
Ja. Weiß nicht, ob er auf der guten Seite der Macht steht. Ja?
Die Kekse sahen irgendwie auch, da musste ich irgendwie so dran denken, das ist eigentlich so ein bisschen wie Fruchtzwerge Selbstmacheis. Wahrscheinlich ist das irgendwie so die blaue Milch gewesen, die man dann so in Keksform gepresst
Space
hat.
Space Oreos. So sah das aus.
Space Oreos.
Und was mich auch gefragt habe, also ich nehme mal an, diese Kinder waren da vielleicht so 10 Jahre alt. Ja? Mhm. Und da kommt dann sowas wie Baby Yoda in die Klasse. Es müsste eigentlich ein Oh, wie süß! Konzert hier reingehen. Ja? Kam aber nicht. Ja. Okay, die sind das wahrscheinlich schon gewohnt. Ne? Wahrscheinlich kommen da alle naselang irgendwelche süßen Kreaturen vorbei. Ja, aber es war eine schöne Szene, Diff-Diff. Ich fand es auch, wie ihr schon gesagt habt, es ist auch mal schön, einfach mal so eine ganz normale Schule zu sehen. Das fand ich auch wirklich toll. Ich würde sogar so weit gehen, das war vielleicht, glaube ich, wirklich so mein geheimes Highlight dieser Folge. Einfach so, wie du hast schon gesagt, dieses Worldbuilding. Einfach zu sehen, das sind halt ganz normale Menschen. Also in diesem Star Wars-Universum, 99,9% der Leute, die da leben oder Kreaturen hier leben, sind halt, die haben halt ein ganz normales Leben und sind von der Macht eher unbeeinflusst, ne?
Ja, das mochte ich sogar so durchschnittlich und egal, ich fand den Han Solo-Film, da mochte ich das zum Beispiel auch, dass eben so das Imperium oder halt so die Zeit des Imperiums so aus der Sicht von normalen Bürgern auch so dargestellt wurde. Also als Han Solo sich da irgendwie, ja gut, diese peinliche Szene mit warum er Solo heißt, ist egal. Aber da siehst du dann auch zum Beispiel so. Das ist Geniestreich, best Origin ever. Nee, aber da siehst du dann auch so Bildschirme, wo du siehst irgendwie, wie das normale Volk mit tatsächlich so Propaganda halt vom Imperium halt irgendwie beballert wird oder so. Na, das, also diese ganz normale Bürgerperspektive aus der Wahrnehmung heraus, diese Diktatur wahrzunehmen, das fand ich cool.
Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, Baby Yoda scheint seine Machtfähigkeit nur einzusetzen, wenn es was zu essen gibt.
Ja, oder wenn er unbedingt seinen Willen durchsetzen will. Ja. Mir kam dann auch nochmal in den Sinn, der hat auch, ich weiß die Situation nicht mehr, aber der hat Cara Dune doch, glaube ich, sogar in der ersten Staffel einmal mit der Macht gewürgt.
Ja, genau. Er hat sie fast umgebracht, ja.
Der hat ja in der ersten Staffel immer so ein Riesenvieh in der Form eines, in der Größe eines Mammuts mal eben so hochgehoben.
Genau.
Wo ich mir dann auch dachte, das hättest du nicht machen können, als du mit Mando ja auf diesem Eisplaneten festgesetzt hast. Ne?
Eben. Die Kräfte setzt ja immer nur ein, wenn es irgendwie gerade passt. Also
ich meine, gut, er ist ja noch ein Baby, das 40 Jahre alt ist. Aber so erkläre ich mir das immer. Ne? Also
das dauert halt.
Ja.
Genau. Verlassen wir mal die Schule und kommen zu dem blauen Fischtyp. Ey, ohne Witz, ich dachte mir so, boah, kennst du den jetzt oder kennst du den nicht? Und da habe ich ein bisschen nachgedacht und so, ach ja, stimmt, der aus der ersten Folge,
Ja, der taucht aber auch in dem Rückblick auf, ne, das, oder?
Ja, den habe ich übersprungen. Previously.
Also, Thomas.
Gut, das hätte ich mal machen sollen. Ich habe den auch übersprungen, aber ich weiß nicht warum, ich habe ihn trotzdem erkannt. Also er saß dann da. Und dann war mir sofort klar, der wurde in der ersten Folge der ersten Staffel ja von Mando eingecatcht und dann eingefroren. Und ich muss sagen, das fand ich war eine echt schöne Idee. So ein schöner visueller Gag, wenn ihr ihn dann sieht und dann ausdünstet, sag ich mal.
Ja, genau.
Das war cool.
Ja, das ist ein Stresssyndrom. Cool. Ja. Genau, der ist ja auf jeden Fall wieder im Dienst von den Grief, der ganz gierig ist, weil er ganz, ganz viele Jahre Schulden bei ihm hat.
Stimmt, ja, der hat den doch auch deswegen dann irgendwie auch von Mando catchen lassen, glaube ich, ganz am Anfang, ne?
Genau.
Ja, das war eine coole Idee, wobei ich sagen muss, dass, und dabei bleibe ich schon in der allerersten Folge, also da muss man halt sagen, die Aliens sehen ja eigentlich top aus in dieser Staffel. Und ich kann es nur noch mal sagen, ich finde es einfach geil, dass wir jetzt deutlich mehr Aliens haben als in Staffel 1. Aber er sieht immer noch so ein bisschen, da denkst du halt eher so an alte Star Trek-Serien als an Star Wars.
Also, nur weil er blau ist, also ehrlich.
Also ja, ich finde auch, der sieht so vom Look her, würde ich ihn auch eher bei Star Trek verorten. Aber ich finde das eigentlich ganz, ganz niedlich, dass man manchmal einfach sieht, das ist Maske oder das ist nicht echt. Auch dieses komische Frettchen, mit der diese Cara Dune
da
halt.
Ja, da ist das ja sehr offensichtlich.
Genau, das finde ich absolut okay. Ja. Ich finde, das hat irgendwie auch Charme, weil überleg mal im ersten Star Wars. Allein die Tuskenräuber, die sind halt, also ganz ehrlich, ne? Also, oder hier unser Hodengesichtfreund, ne? Das ist, weiß nicht.
Oder,
also,
oder damalige Puppen-Yoda.
Oder Puppen-Yoda ist geil.
Nee, aus Episode 1.
Puppen-Yoda ist geil.
Achso, dann das ist CGI.
Oh, die ist
da wollen wir nicht drüber reden.
Das genau.
Ist, die gibt's ja gar nicht mehr. Das ist eine der wenigen guten Änderungen.
Ja.
Mach sie nicht kaputt.
Was auf jeden Fall jetzt folgt, ist natürlich, Mando möchte was, aber die anderen möchten auch was vom Mando. Mhm. Und es gibt eine Aufgabe. Eine Quest wird angenommen.
Ja.
Und die Quest fand ich aber ganz geil. Ich meine, jedes Mal, wenn es darum geht, das Imperium zu bekämpfen, gehen mir meine Augen quasi auf und ich denke mir so, yeah, Stormtruppen. Und davon,
weil die so geil schießen.
Genau, und davon kriege ich in dieser Folge halt wirklich richtig, richtig viel. Deswegen habe ich das gefeiert. Ja.
Aber.
Ja. Also er bekommt halt die Aufgabe oder die Quest. Und zwar gibt es wohl eine alte imperiale Basis, die laut Kaga nur bemannt ist mit einer Notmannschaft. Und dort sollen sich halt noch diverse Kriegsmaschinerien befinden. Und natürlich will jeder die Kriegsmaschinerien haben. Und Mando denkt dann zuerst so, aha, verstehe, du willst jetzt also die großen Waffen da dir holen und dann da hier dein Königreich ausbreiten. Und dann sagt halt Kaga, nee, ich will einfach nur, dass die kaputt gehen, denn diese Basis, ich weiß gar nicht, ob wir es da schon erwähnen oder ob wir es später erfahren, wurde sehr clever gebaut auf einem Vulkan, also auf einer Lavaquelle. Und ja, er möchte halt eben, dass das Mando mit ihm mitkommt und Kara und dann halt eben diese Basis zerstört. Und das ist die Mission des Tages.
Ja, es wird dann auch noch so ein bisschen natürlich was aufgegriffen. Im Finale von Staffel 1 hatte man sich ja schon ein bisschen gewundert, warum kamen da so schnell dann irgendwie die Truppen da an? Und die kamen dann wohl daher, von dieser Basis. Mhm. Na? Da hatten sie sich ja, also das thematisieren ja sie tatsächlich, glaube ich. Ne?
Das macht ja auch wirklich Sinn. Was ich ja geil finde, was dann folgt, also erstmal fahren sie ja dahin mit dem Speeder. Und der Blaue, nenne ich ihn jetzt mal, darf ja fahren und hatte eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Das fand ich ganz nett insgesamt. Also es zieht sich auch wie so ein bisschen roter Faden da durch. Ja. Aber geil ist ja auch, wie sie in diese Basis dann eindringen. Ich meine, gibt's denn im Star Wars-Universum Überwachungskameras? Ja, die sehen wir ja nachher auch. Aber warum checken die das denn nicht? So, also die stehen da quasi vor der Tür und denken sich so, jetzt geh ich mal rein. Ja,
ich dachte halt eine gewisse Zeit lang, dass das Imperium oder dieser Moff Gideon, der ja hinter all dem steckt, da vielleicht so eine Art Masterplan verfolgt. Denn ich springe mal kurz ein bisschen nach vorne. Gegen Ende dieses Heist, nenne ich mal, fliegt Mando mit seinem Jetpack halt schnell zurück zu dieser Stadt, um nach dem Kind zu sehen. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht wollten sie ihn einfach nur weglocken, um sich das Kind zu catchen, was sie aber nicht getan haben.
Aber da fällt mir gerade auf, dass das überhaupt, das ist völlig unlogisch nachher. Egal.
Das fällt dir jetzt nochmal
auf. Ja, das fällt mir jetzt gerade nochmal auf.
Du kriegst doch schon einen Anfang.
Ich muss mal eine Sache noch erwähnen, die ich ganz, 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 ganz nett finde, wo ich mir aber da denke, hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können, und zwar der Blaue, wie Thomas ihn nennt, und so werde ich ihn jetzt auch nennen, ist ja also ein Amphib-Fischwesen und hat halt da draußen in dieser Lava-Welt, es ist sehr heiß, hat schon seine Probleme. Und er sagt ja auch irgendwie mal so, dass er so eine Wasserjacke anhat, die dann Überleben hält.
Dann,
genau.
Genau.
Und ich dachte dann, okay, da könnte man was Schönes mit machen. Und sie spielen ja auch damit, dass er groß ausgerechnet er derjenige ist, der diesen Reaktor abschalten soll. Übrigens, warum haben diese Sachen nie Geländer?
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, kein Geländer.
Also, ja, das Einzige, wo es Geländer gibt, ist im Star Wars Holiday Special. Das kann ich bezeugen.
Ja, aber ganz ehrlich, und wenn man schon kein Geländer da anbringt, dann zumindest ein Steg, wo man halt eben nicht balancieren muss, sondern normal stehen kann. Ich meine, okay, ich verstehe das schon, weißt du? Dieser Reaktor soll halt anbleiben. Ja, aber mal angenommen, es gibt Wartungsarbeiten oder so. Das muss doch irgendeine andere, egal. Aber
vielleicht kriegen die Gefahrenzulage für sowas.
Ja, jedenfalls, um nur darauf zurückzukommen. Ich fand es dann schon, also es hat mich nicht gestört, aber ich fand es schon ein bisschen schade. Man hätte daraus vielleicht ein bisschen mehr machen können, dass halt eben das Wasser für, oder die Feuchtigkeit für ihn knapp wird. Das ist aber eigentlich, nachdem man den Reaktor abgeschaltet hat, nie wieder Thema.
Ja, das stimmt. Vor allem, da müsste ja eigentlich dann die Hitze immer weiter steigen. Ne? Ja. Also selbst wenn die Lava da noch nicht kommt, müssten ja eigentlich die Räume, also das ist ja auch alles irgendwie verchromt oder hermetisch abgeriegelt, das müsste sich ja auch irgendwie aufheizen für alle. Dann das da ist ein bisschen Potenzial verschenkt worden. Wobei ich generell halt das, ich glaube, das war doch dann da auch irgendwie das mit diesen Ausdünstungen, als er da irgendwie auch Mando wieder sieht und ihn erkennt.
Ja.
Das war wahrscheinlich irgendwie auch schon von diesem Kühlanzug, denke ich mal, ne? Das ist eine geile Idee gewesen, das muss ich sagen.
Auf jeden Fall, ja. Diese Basis selbst ist ja eher so eine Random-Basis, ne? Also du hast keine Ahnung, wo du bist, was da ist und so. Aber die machen ja dann trotzdem was Cooles am Ende draus. Also ich dachte mir schon, okay, jetzt hauen die ab und fertig. Aber sie kommen ja dann noch in so einen Raum, wo irgend zwei Techniker-Dudes versuchen, Daten zu löschen, nenne ich es jetzt mal.
Auf, ja, das wirkt auf die imperiale Art und Weise.
Ja, genau.
Ja, das wirkt auf mich wie zwei Gamer, die noch schnell ihr Spiel speichern
wollen. Speicher, verdammt, das geht nicht. Schieß drauf.
Einer hatte halt noch so ein Gamepad.
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Da dachte ich auch so, spielen die gerade da Nintendo oder was?
Stimmt,
ja. Die spielen Star Wars Kinect bestimmt oder so.
Auf jeden Fall stellt sich dann halt raus, erstens, das ist ein Labor gewesen, also nichts von wegen Notbesetzung. Ne? Mhm. Und dann sehen wir ja diese Behälter mit, ich nenne es jetzt mal, geklonten irgendwas. Mhm. Ne? Und wir erfahren ja dann durch diese eine Datenübertragung oder Aufzeichnung dann ja von dem Dr. Pershing, den wir ja schon kennen aus der ersten Staffel, dass er mehr Blut braucht von dem Testobjekt und in dem Falle halt von Baby Yoda, weil sie halt das alles verwendet haben und initiiert haben, aber die Probanden, die das freiwillig gemacht haben, also vielleicht sind es keine Klone, sondern eher Supersoldaten, ich weiß es nicht, die das nicht überlebt haben halt.
Ja, oder es deutet dann wahrscheinlich auch, also wenn man jetzt so an Baby Yoda denkt und so manche Fantheorien, die da draußen rumschwimmen, es deutet wahrscheinlich auch den Imperator irgendwie an, ne? Oder den Weg, wie er zurückgekommen ist.
Aber das wäre das Langweiligste, was ich da sehen möchte, ey.
Ohne aber ganz, ja, ich möchte es auch nicht sehen, es wird nur angedeutet. Aber
ganz ehrlich, wenn man das Blut von Baby Yoda nimmt, dann stelle ich mir so imperiale Super-Stormtrooper vor, die zwar unglaublich gefährlich sind, aber die.
Aber scheiße schießen.
Das auch und vor allem, ganz ehrlich, die kriegen eine Mission und dann gehen die diese Mission und dann sehen die irgendwo was zu essen, denken sich so, oh, scheiß drauf, essen.
Die fressen dann nur Kekse. Genau.
Jetzt geht er rein und töte alle. Nee, erstmal geh ich essen.
Oder Moff Gideon findet Baby Yoda so süß und will einfach seinen eigenen haben.
Kann auch sein, ja. Das Merch war ausverkauft damals. Ja. Aber Ich mochte das tatsächlich, ich mochte diese Szene, das mit diesen Tanks, das hat mich so ein bisschen an A Cure for Wellness denken lassen müssen. Ich muss aber sagen, dass das Ganze irgendwie auch, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das so mitbekommen haben, jetzt so gerade hier mit, was da zuletzt für ein kleiner Shitstorm auf Twitter war gegen Gina Carano. Aber für mich hatte das tatsächlich auch ein gewisses Geschmäckle, in Hinblick auf sie, weil diese ganze Nummer von wegen irgendwie Kindern Blut abzapfen, da ließ für mich echt so QAnon grüßen, wenn ich ehrlich bin.
Dann musst du aber auch mal erklären, was da mit Gina Carano los ist.
Ja. Ja, Gina Carano ist, wem jetzt QAnon nichts sagt, sonst googelt es, das muss ich jetzt nicht unbedingt erklären, aber Gina Carano ist tatsächlich gerade so sehr auf dem, ja, schon wirklich Corona-Leugner-Trip anscheinend auf Twitter und hat wohl auch rassistische und antisemitische Tweets verteilt und deshalb ging dann der Hashtag viral Fire Gina Carano. Also die ist schon wirklich so hart wohl in dieser wirklich Verschwörer-Schwurbelblase gerade drin, auch was so Wahlbetrug von Donald Trump und so weiter angeht. Und ja, da bleibe ich bei, für mich klingt diese ganze Nummer da, die ganze Szene hat mich nebenbei auch so ein bisschen an Winter Soldier erinnert. Mhm. Ne? Also Toby Jones da, diese Szene generell, dieser Pershing, der hat sowas von Dr. Mengele irgendwie. Hatte für mich, also ich musste an QAnon denken, es tut mir leid, wirklich. Und es gibt ja schon länger diese Fan-Theorie, dass irgendwie Baby Yoda jetzt in Anführungsstrichen ausgepresst werden soll, damit Palpatine zurückkommen kann.
Oh Mann. Man sollte aber vielleicht sagen, dass die Folge ja wahrscheinlich schon längere Zeit entstanden ist.
Ja, ja.
Ne? Ja, ja. Aber was will uns Hollywood damit sagen?
Kauf mehr Merch. Wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ich hoffe mir.
Was danach folgt, ist ja dann quasi nachher nur noch pure Action. Was für die so in die nächsten, ich glaube, 10 Minuten lang oder so insgesamt.
Die aber geil ist.
Genau, die richtig fett ist. Und ja. Die beginnt ja quasi dann, indem sie sich dann aufteilen, das hattest du ja vorhin schon gesagt, Dominik, du hattest es gesagt, ne? Dass er Manny dann quasi in die Stadt zurückfliegt, um Baby Yoda zu holen, aus der Schule vorher rauszuholen. Na, ob das möglich ist. Und
noch erwähnt werden muss, es wurde ja also gesagt vom Kaga, das ist nur eine Notmannschaft, die da ist. Und dann stellt sich aber auch raus, nein, das ist voll besetzt. Da ist aber nur Stormtroopers, dann ist das vollkommen egal. Also.
Genau. Und dann gibt es so verschiedene Schritte, die wir jetzt haben. Das erste ist in dem Fall genau die Stormtrooper, die jetzt erstmal kommen und sich da durch diese Gänge ballern möchten. Und das ist so, da ist mir das endlich nochmal so bewusst geworden. Erstens, die können nicht schießen. Und wie die abkratzen, wie schnell die sterben, das ist so unfassbar, ey.
Also ganz ehrlich,
die sehen aber halt auch albern aus.
Da muss man auch sagen, Sie können schießen, aber dabei müssen sie stehen bleiben. Sie können nicht rennen und schießen.
Stimmt.
Während unser Heldenteam während des Rennens um sich ballert, als gäbe es keinen Morgen, machen die Stormtrooper so, okay, ich schieße auf mich. Soll ich jetzt schießen oder rennen? Ah, verdammt, rennen. Tot. Also sie können nicht beides. Das hat mich so erinnert an diese alten Resident Evil Spiele, wo du auch nicht gleichzeitig schießen und rennen konntest.
Ich stelle mir gerade so vor, wie die Akademie der erste Tag so. Ja, und dann renne ich hier los und kann nebenbei schießen. Nee. Also so funktioniert das bei uns nicht.
Also vielleicht könnte man es erklären von wegen Rückstoß oder so, aber wie gesagt,
das sind Laserkanonen, die haben noch keinen Rückstoß.
Ja, was ich. Du, es gibt da draußen garantiert Star Wars Cracks, die würden jetzt widersprechen und sagen, nein, das P-59-6, was die haben, hat einen sehr enormen Rückstoß, ja, wegen der Gaspufferung, ja. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, unsere Helden rennen und ballern zeitgleich ohne Ende.
Ja,
was eine gute Taktik ist.
Was verdammt geil aussieht.
Und die Stormtrooper wirklich so, die rennen, bleiben stehen, visieren an und dann haben sie schon 6 Schuss-Intos. Also das ist, aber ganz ehrlich, das kann man jetzt kritisieren, aber irgendwie, seien wir doch ehrlich, das gehört irgendwie zu Star Wars dazu.
Das ne? gehört dazu, ja.
Das ist in den alten Filmen doch auch irgendwie präsent. Also auch wenn die sterben, die Stormtrooper zum Beispiel irgendwie auf Endor oder so. Ich finde das eigentlich immer teilweise lustig, wie die in ihren klobigen Rüstungen dann da irgendwie ins Gebüsch fliegen oder so. Also,
wobei, das fand ich zum Beispiel bei Episode bei Force Awakens auch ganz schön, dass da eben gezeigt wird, dass also, das sind halt auch Menschen, die da teilweise drin stecken. Ne?
Ja, klar.
Das finde ich ganz schön. Ich störe mich nicht daran, dass es in Kapitel 12 nicht der Fall ist, dass es einfach nur total doofe Idioten sind.
Masse statt Klasse, wie die Orks in Herr der Ringe.
Ja.
Hier übrigens nochmal, ich habe auch schon gerade gesagt, Manny haut ja dann ab, der kriegt nochmal ein, zwei coole Action-Szenen, wie er da so rausfliegt und dann auch noch ein paar Stormtrooper umkillt. Der Rest der Bühne gehört aber dann den anderen. Das ist auch faszinierend gewesen, weil Manny ist ja dann erstmal aus dem Spiel. Und die versuchen ja dann zu dieser Plattform zu kommen. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, da steht dieser Truppentransporter, der früher eigentlich nur ein Spielzeug war und dann in Star Wars Rebels wieder populär wurde und jetzt hier quasi so das Nonplusultra wird. Genau, weil die kommen dann auch wieder in eine Schießerei, wo sie dann das erste Mal festgenagelt werden von den Stormtroopern. Ja. Wobei die Stormtrooper in einem Fahrstuhl stehen.
Also, ja, aber egal. Da können sie komplett sich entfalten. Sie müssen rennen und können einfach nur schießen. Das ist doch gut.
Okay, genau. Und die Kara hat dann quasi die Idee, dass sie mit diesem Transporter eigentlich dann raus, also in die Basis fahren will. Da ist wahrscheinlich irgendwo eine Straße, keine Ahnung. Genau, und dann geht das Tor zu. Die gehen dann alle in den Transporter rein. Und dann folgt natürlich das, was ich schon gehofft habe. Sie fahren die Klippe runter.
Wobei, ich hatte eine andere Hoffnung. Ich dachte, die Bretter mit dem Ding jetzt durch die Basis, das hätte ich geiler gefunden, muss ich sagen.
Das ist eine massive, Tür aus Titanium.
Ja, ich meine, klar, die Tür geht ja dann auch zu, das war mir auch klar. Aber sie versucht ja erst in die Richtung zu fahren. Dachte so, wow, wenn jetzt mit dem Ding durch die Gänge ballert, das wäre doch geil.
Ach stimmt, das wäre cool gewesen, ja.
Aber es war doch cool, wie sie da irgendwie runtersegeln und auch die Kamera mal kurz irgendwie so durch dieses Visier einfach geht, glaube ich. Ja. Und dann denkt man sich so, oh, jetzt geht's abwärts, aber richtig. Mhm. Das war geil.
Ist übrigens auch schön, dass im Star Wars-Universum noch nie jemand was von Sicherheitsgurten gehört hat. Ja. Oder Airbags. ich weiß jetzt, also wie gesagt, Star Wars Cracks werden mich dann berichtigen von wegen, ja, nee, da sind irgendwelche Kraftfelder. Aber ich würde sagen, wenn man mit dem Ding aus der Höhe einfach so runterkracht, dann kann es sein, dass das Ding noch ganz ist, aber du ihn drin klatscht mindestens 8-mal gegen die Wand. Also das,
Aber lustig ist dann der Kommentar von wegen, war das mein Speeder?
Ja, stimmt. Sie machen vom Blauen den Speeder platt. Ja,
er sollte den laufen lassen. Also.
Ja. Viel geiler ist ja danach, was dann kommt. Und zwar Downhill.
Ja.
Das war tatsächlich ziemlich geil. Also wir sehen ja dann mehrere Speederbikes, die sehen wir ja zum Anfang auch, wenn sie in die Basis eindringen, dass da welche da sind. Ne? Und dann imperiale Truppen, die mit den Speederbikes da den Berg runterdüsen. Also das war wirklich geil. Vor allen Dingen, weil es nicht alle schaffen.
Es sah so verdammt geil aus, wirklich. Also das hätte ich mir wirklich auf einer Leinwand vorstellen können. Also das war dermaßen cinematisch auch. Das konnte von der Ästhetik konnte das locker mit Episode 9 mithalten. Klasse. Absolut. Generell auch cool, diese Speederbikes mal wieder zu sehen, wirklich dann mit diesen Stormtroopern, die man ja aus zum Beispiel eben von der Verfolgungsjagd auf Endor kennt, ne? Ja.
Ich finde, sie haben auch einen guten Humor einbauen können bei dieser ganzen Sache. Ne? Also das wird so ein bisschen aufgelockert so zwischendurch, weil erst verfolgen die, ich glaube, 3 sind es insgesamt und einer schafft es ja dann auch auf den Transporter und wird ja dann quasi direkt von dem Geschütz in die Fresse weggejagt. Das war ganz witzig.
Kyle Weathers auch an dem Geschütz, das war cool. Ja. Ne, wie er dann nichts mehr sehen konnte und da diesen einen Typen da verzweifelt sucht, der dann irgendwie schon eine Granate abwerfen will oder so, das war cool.
Aber da ist die Action ja noch nicht zu Ende.
Nee.
Genau, weil es geht ja noch weiter. Was kommt denn dann noch?
TIE Fighter.
Ah, genau. Also ich finde diese ganze Sequenz, finde ich wirklich stark und sie ist optisch richtig, richtig gut gemacht. Und das ist auch das, was ich meinte. Ich meine, das ist natürlich exorbitant teuer, aber davon hätte ich noch mehr gerne gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist einfach, fetzig. So.
Das ist Star Wars. Das ist Star Wars. Das war zum ersten Mal, dass ich bei der Serie richtig gefühlt habe. Das ist Star Wars. Ohne Scheiß. Wirklich.
Wobei, eine Sache, die ich mich gefragt habe, ist, er versucht ja mit diesem Geschütz, von diesem Panzer, nenne ich das Ding jetzt einfach mal, diese TIE Fighter abzuschießen. Was schwierig ist, denn TIE Fighter sind ja echt flink und wendig. Aber die fliegen ja meiste Zeit so in so einer Schlucht. Und ich dachte mir, glaubt ihr, dass er versucht hat, einfach an die Schlucht zu beschießen, dass das Geröll die TIE Fighter begräbt? Oder glaubt ihr, er hat nicht getroffen?
Ich glaube, ich dachte auch erst, er versucht, die abzulenken mit so Trümmerteilen, ne? Aber ich glaube, er war einfach ein Schlummschütze.
Weil er schafft es ja dann, einen TIE Fighter auf dem Himmel zu holen, der dann leider Gottes auch direkt auf das Ding da crasht. Das heißt, das Geschütz ist dann kaputt. Ja. Und also ganz ehrlich, die Situation scheint verloren zu sein. Es gibt, was soll passieren? Ne? Ganz ehrlich, Mando ist Baby Yoda ja versuchen zu holen. Ja,
der braucht ja ewig, den aus der Schule zu holen.
Genau. Ja, genau. Wie schnell ist so ein Jetpack bitte? Die Razor Crest ist gerade eine Reparatur. Das braucht mindestens 26.000 Jahre, bis die wieder heile ist. Unglaublich. Ach, tja. Ja, war eine schöne Folge. Ich fand es halt blöd, dass die alle drei sterben, aber was soll's. Ne?
Ja, die Serie ist zu Ende.
Ja, die Serie ist zu Ende. Okay, Thomas, ich glaube, jetzt ist dein großer Logikmoment, oder?
Ey, ohne Witz. Ich fand das ja wirklich, also es war ja schön, dass er dann auftaucht und sie rettet und wir nochmal eine Verfolgungsjagd, so einen kleinen Dogfight bekommen. Aber ganz ehrlich, wie viel Zeit ist vergangen, seitdem, ja, geht mal an der Schule ab und wir fahren da mal hin, bis, hey, das ganze Ding ist repariert, glänzt auch wieder, ist vollkommen außen in der Außenhülle, alles ausgetauscht, ja. Sogar innen sind die Netze weggemacht worden und so. Das haben die alles in 2 Stunden hingekriegt.
Weißt du, Thomas, wie man ganz einfach zeigen könnte, dass diese Fahrt von dieser Stadt hin zu dieser Anlage echt viel länger gedauert hat, als man glaubt? Wenn in der Szene, wenn er dann mit der Razor Crest zurückkommt, dass du siehst, dass neben ihm nicht Baby Yoda sitzt, sondern Teenage Yoda.
Also das war wirklich ein bisschen faul, meiner Meinung nach, das so einzubauen und dann, oh, er kommt und rettet
aber
sie.
Komm, Baby Yoda ist dabei und kotzt sogar.
Ja, und Baby Yoda hat ja auch immens viel Spaß dabei und feiert sich total, wenn man einen abschießt. Mhm. Das ist ja auch alles richtig gut und witzig. Aber dieser Punkt, das tut mir weh innerlich.
Ja, das ist aber eben auch wieder, also ach, das ist halt wieder Deus Ex Machina. Man muss sagen, also so von der Logik her ist es schon echt.
Aber man hätte man hätte einen anderen Deus Ex Machina-Moment nehmen können. Zum Beispiel, dass Mando wieder zurück ist mit seinem Jetpack und einfach eine Granate oder Bombe diese Schlucht abwirft und die Teilfahrt in der Gegend, sondern gut ist. Ich bin ja nicht so ein Logik-Fetischist wie unser Thomas. Ja? Aber auch ich muss sagen, ich fand es schon seltsam, weil so von meinem Empfinden ist die Zeit von der Landung auf diesem Nevarro-Planeten bis hin zur Flucht von dieser Basis, würde ich sagen, sind das ein paar Stunden so gefühlt. Mhm. Ja, und dafür war die Razor Crest einfach zu sehr kaputt.
Das ist was man irgendwie schon schlucken muss. Das hatte so ein bisschen was von in Game of Thrones damit, wo Daenerys da zu Hilfe kommt, da hinter der Mauer. Oh. Ne, mal eben der ist mal eben zur Mauer gelaufen und dann eben den Rahmen losgeschickt und sie ist gekommen und kommt noch gerade rechtzeitig. Ne?
Oder glaubt ihr, es kommt in der nächsten Folge dann raus, das ist nicht die alte Razor Crest, sondern die Razor Crest 2.
Nein.
Hybrid.
Wie ist das mit den Emissionen jetzt?
Das muss ich da drauf zahlen? Ja. Ihr habt doch hier 100 Credits abgedrückt.
Diese Kotz-Szene fand ich ja auch ganz nett. Das war süß. So.
Er hat ihm noch das München abgewischt.
Ja, genau. Und vor allem, wirklich in der Farbe der Kekse.
Das ist, ja, genau. Ja, das deswegen mussten cool. Die Kekse ja auch blau sein.
Es stimmt schon. Also dieser Ex Machina-Moment, der hat mich auch gestört. Aber ganz ehrlich, die Folge davor hat mir... das war einfach eine Folge, die hat mir so unglaublich Spaß gemacht insgesamt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja. Vielleicht, wenn mir eben auch jetzt die Bezüge zum Worldbuilding gefallen haben und mir dann eben auch gefallen hat, dass es nicht nur Case of the Week war. Ja. Das war eigentlich wie letzte Woche, nur noch jetzt mit ein bisschen mehr rotem Faden, hatte ich das Gefühl.
Na? Auf jeden Fall sagt Karl ja dann von wegen, ach, bleibt da noch mal ein bisschen, ne? Könnt ihr noch mal einen Kaffee trinken? Aber eigentlich ist ja schon klar, dass sie halt weiter wollen. Ne? Und dann hauen die ja auch schon ab. Deswegen werden wir wahrscheinlich dann nächste Folge, am Ende der Folge, Ahsoka sehen.
Ja, er musste erstmal durch den ganzen Dschungel kämpfen, Mando. Und dann kommt noch irgendein Dschungelmonster, was ihn angreift.
Ich kann euch sagen, was passiert. Er kommt dann da an und sagt dann so, ja, ich suche Ahsoka. Und dann heißt es so, kann ich dir zeigen, aber du musst mir einen Gefallen tun.
Genau. Eine neue Quest.
Ja, so wahrscheinlich. Und dann sieht man, wie Mando irgend so einen Typen massiert. So, ja, genau. Das ist gut, ja.
Mit seinem Flammenwerfer.
Aber die Folge ist ja noch nicht zu Ende, weil wir bekommen jetzt noch mehr Weichen und Fragezeichen. Mhm. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir zu einer sehr lustigen Sequenz. Und zwar, wir erinnern uns, Captain Carson Teva, einer der X-Wing-Piloten, quasi die Space-Polizei des Outer Rim-Universums.
Ja, und das sind auch nur zwei Stück
irgendwie, genau.
Und es ist nicht Dave Filoni. Ja.
Toto war ohne Harry unterwegs.
Genau, ich nenne sie jetzt Toto und Harry. Und der Toto war quasi da und wollte so ein bisschen nachfragen, was denn da passiert ist. Warum gab es denn da so Explosionen und so? Jo. Und Karl meint dann so, ich hab nichts mitbekommen.
Und das ist eine coole Szene.
Genau, es gibt dann ja noch dieses Gespräch zwischen Kara und Teva, wo er auch so altvatermäßig so von wegen, du bist ja schon eine gute Kämpferin, ne? So.
Ja, wolltest du bald einen Schmied machen?
Ja, wir brauchen gute Leute, ne?
Und ja.
Ja, mal gucken, wie das da weitergeht.
Aber kommt eigentlich jetzt erst raus, dass sie aus Alderaan kommt, oder war das schon in der ersten Staffel bekannt?
Das kommt erst jetzt da raus, glaube ich.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich hätte es irgendwo mal gelesen, wobei ich da doch ein bisschen komisch finde, weil wenn ihr euch erinnert, in Episode 4 sagt ja irgendwie, Grand Moff Tarkin da irgendwie Alderaan für Schießübungen hernimmt vom Todesstern, sagt dann ja irgendwie Leia, nein, doch nicht Alderaan, wir haben keine Waffen. Mhm. Und dann frage ich mich jetzt schon, warum Cara Dune so eine Mega-Krieger-Xena-Tante ist und von so einem Pazifistenplaneten kommt eigentlich.
Aber habe ich das falsch verstanden? War das nicht so, dass sie beim Imperium war?
Die war Schocksoldatin des Imperiums.
Genau.
Ja.
Also von daher.
Ja, aber von Alderaan, dass sie dann ausgerechnet von Alderaan irgendwelche Leute sie irgendwie rekrutieren oder so, finde ich schon ein bisschen komisch.
Ja, das, ja, keine Ahnung.
Okay, lassen wir mal so stehen.
Ja. Was ich mir gerne wünschen würde, wäre eine Serie über die beiden. Wie sie da quasi durch das Outer Rim düsen und so jeden Tag so ein paar Strafzettel austeilen, ein paar Spinnen umschießen, Leute anwerben. Ich bin
gerade angekommen an diesem alten Sternenzerstörer. Hier liegt eine Lärmbelästigung vor.
Die lösen dann irgendwelche Demos auf, weil keine Helme getragen wurden.
Okay. Oh, das würde ich mal angucken. Ach ja.
Bitte greenlighten.
Auf jeden Fall wird dann noch eingespielt, so ein bisschen mysteriös, geheimnisvoll, von wegen, es geht etwas vor sich. Und die Kernwelten wollen das nicht wahrhaben. Aber ich habe das im Blick.
Ja.
Und wir wissen dann auch, was gleich irgendwie noch mysteriöser wird, weil wir springen dann zu dem
Hähnchenmann.
Zu dem Hähnchenmann. Das ist so ein Mini-Sternzerstörer, ne? Das ist so ein Kommandoschiff.
Der sah geil aus.
Genau, das sieht richtig cool aus. Ja. Und da wird dann von der Gerit gesprochen. Kann mal jemand erklären, was der Gerit ist?
Also, wie ich ja schon zu Beginn des Podcasts gesagt habe, ist Nia als geschultem Zuseher aufgefallen, dass als Mando die Razor Crest abgibt, dass da zwei Mechaniker zu Werke sind und einer dieser Mechaniker sich mysteriös und etwas auffällig und verdächtig nach hinten guckt, als Mando davon galoppiert, sage ich mal. Und jetzt kommt der Reveal. Die hat recht. Die Sau hat nämlich einen Peilsender in die Razor Crest angebracht.
Der älteste Trick aller Zeiten.
Was dann auch belegt, das ist wirklich seine echte erste Original Razor Crest und nicht die Razor Crest 2. Ja. Damit habe ich meine eigene Frage beantwortet. Ich Fuchs.
So, und jetzt kommt der zweite Logikpunkt, der mir jetzt quasi beim Podcast erst aufgefallen ist. Das macht keinen fucking Sinn. Warum zum Teufel, außer er möchte, dass Mando irgendwo hinfliegt, wo er ihn kontrollieren kann. Vielleicht will er, dass er Ahsoka findet, aber woher sollte er wissen, dass er sie sucht? Ist ein Peilsender da anzubringen, anstatt einfach mit 1000 Stormtroopern den Planeten anzugreifen und sich das Kind zu holen.
Hast du nicht gesehen, wie die Stormtrooper geschossen haben in der Folge? Würdest du dann mit diesen Leuten noch versuchen, irgendwas zu erobern und anzugreifen? Ich glaube nicht.
Ja, außerdem musst du überlegen, die können nur fliegen oder schießen. Nicht beides gleichzeitig.
Das macht doch gar keinen Sinn.
Ja, eventuell hofft er, dass der die vielleicht irgendwie.
Ich meine, wir wissen ja noch überhaupt gar nicht, warum er jetzt wirklich Baby Yoda haben möchte. Irgendwas mit dem Blut, okay, ja?
Ja.
Wer weiß, vielleicht braucht er ja auch diese Ahsoka noch oder was weiß ich.
Ahsoka.
Der Super Ahsoka ist auch schön. Also, das ist. Super Ahsoka. Also, ich kann es schon irgendwie verstehen. Aber mich hat es nicht so gestört, aber ich bin ja auch kein so logikfetischist wie du.
Ja, aber das soll das irgendwie natürlich, also mich hat es jetzt nicht, weil weiß wie gestört, es ist halt im Star Wars Universum der älteste Trick gefühlt aller Zeiten,
ja, ja.
Mit dem Peilsender, ne, das ist ja, weiß ich nicht, in Episode 4 ist ja auch, ich riskiere viel dabei, Vader, ne, ja, es machte nicht so wirklich Sinn. Aber es macht irgendwie generell auch schon eigentlich nicht so wirklich Sinn, dass irgendwie nicht 1000 Kopfgeldjäger hinter Mando her sind. Ne? Schon grundsätzlich ja, einfach.
Ich meine, du redest hier von einer Organisation, die ihre Labore auf Lava-Öffnungen baut. Also.
Ja, ja.
Aber was wir auf jeden Fall nochmal bekommen, ist ein Blick auf den Moffi. Moff Gideon, ne?
Mit seinem
schönen Anzug. Mhm. Und ja. Wir sehen im Hintergrund, ich nenne es jetzt mal Kampfanzüge, so habe ich es zumindest gesehen.
Ich fand, die sahen sehr ähnlich aus wie diese TIE Fighter-Pilotenanzüge, fand ich.
Ja. Ja, die hatten sowas von diesen, die wurden auch irgendwie mega gehypt damals hier bei Rogue One, diese
die Death Troops.
Ja, genau. Genau, die ja einfach eine Luftnummer waren, aber egal. Ja. Aber das sah geil aus.
Ja, aber da wird auch so mehr oder weniger wieder angeteasert, von wegen, er baut so eine Spezialtruppenarmee auf oder sowas.
Ja, und die können diesmal nicht rennen und schießen, aber gehen und schießen.
Genau, die können dann halt ein bisschen mehr als die normalen Stormtrooper.
Das ist dann so die Special Edition, die kann dann rennen und schießen. Wenn du jetzt in so einem Trash-Frame wärst, dann wäre das wahrscheinlich echt
gut. Ich sag dir, in 15 Jahren zum Jubiläum kommt die Mandalorianer Special Edition Staffel raus und dann wird dann via CGI diese ganzen Stormtroopers, dann können die rennen und schießen.
Oh Gott.
Und mit den Augen zwinkern. Egal.
Oh Gott.
Ich glaube, wir waren jetzt deutlich kritischer bei der Folge, als wir vielleicht vorhatten. Ich weiß es nicht. Mhm. Also ich hatte wirklich trotzdem Spaß mit der Folge. Die ist flott, die ist actionreich. Ja. Es wird jetzt viel offenbart, was jetzt irgendwie in die Richtung zielt, von wegen, es geht weiter. Wir bekommen jetzt auch mehr von dem Plot tatsächlich zu sehen, worum es überhaupt geht. Ne? Und wir haben Wiedersehen gehabt. Jetzt?
Also nach der Hälfte der Staffel kriegen wir mal was vom Plot zu sehen.
Ja, manchmal dauert das halt ein bisschen.
Ja, aber das ist schon echt, also so toll ich die Folge fand, ich finde es trotzdem irgendwie ernüchternd, dass wir jetzt eigentlich erst, also es tut mir leid, für mich kommt die Staffel eigentlich jetzt erst wirklich aus dem Arsch, sage ich ganz ehrlich.
Und ich muss sagen, ich kann das nachvollziehen, was ihr meint, von wegen, dass es die Story jetzt aus dem Pott kommt, aber für mich hat sich diese Folge nicht danach angefühlt, dass da irgend auch nur was wirklich voranschreitet. Es wurden halt, wie du sagtest, so neue Fragezeichen offenbart und Mysterien.
Mhm.
Aber ich habe so das Gefühl, die Folge davor, Kapitel 11, war so, ja, vielleicht sogar zwei Schritte nach vorne. Und die Folge ist jetzt wieder ein Schritt zurück. Also ich habe nicht das Gefühl, dass diese Hauptstory wirklich eine Art von Progression erfährt.
Ja, aber die kommt hier schon eher noch voran als in der Folge davor.
Ja, aber irgendwie, wie gesagt, alleine der Anfang so, ja, verdammt, wir müssen dahin, aber na, das Schiff macht sich mehr.
Ja, gut, das
ich finde,
aber
das hätte
halt
man anders lösen können. Aber auch nicht falsch verstehen. Ich hatte auch wieder viel Spaß mit der Folge. Ich fand die Action-Sequenz auch sehr schön. Ich habe mich aber, glaube ich, mittlerweile damit arrangiert, dass für mich Mandalorianer vielleicht wirklich am besten funktioniert, wenn ich es so als Case of the Week-Folge, Serie sehe.
Das wundert mich jetzt schon, weil ich das doch eigentlich bei der ersten Staffel eher noch so ein bisschen gewurmt hatte, ne?
Ja, aber ich habe, weißt du, Akzeptanz.
Du hast dich damit arrangiert. Ja,
also, ich habe es akzeptiert. Ich bin ganz ehrlich, so diese Geschichte, so jetzt, wie geht jetzt weiter? Wird er endlich eines Tages Baby Yoda abliefern?
ist dir scheißegal.
Ja, es ist mir wirklich egal. Es geht mir mehr darum, okay, ich bekomme jetzt jede Woche so 30 Minuten so eine Star Wars Packung. Die gucke ich mir an, habe meinen Spaß damit. Und dann ist es vorbei, dann mache ich diesen Podcast und dann gehe ich mich waschen.
War's das.
Und warte auf den nächsten Freitag. Und ich habe mich damit jetzt für mich persönlich abgefunden und habe damit meinen Frieden geschlossen und habe Spaß damit. Also ich wäre der Serie jetzt nicht böse, wenn sie in der nächsten Folge jetzt wieder die Hauptstory vorantreibt. Gar nicht. Aber diese, ich, wie gesagt, ich fand es irgendwie in dieser Folge, für mich hat es da nicht wirklich Klick gemacht. Das war mir auch irgendwie egal. Aber ich habe ja schon mal in irgendwelchen früheren Podcasts gesagt, dass für mich Star Wars mittlerweile so, da habe ich mir meine eigene Nische gebaut.
Ja. Ja, das, also was ich immer so interessant finde, dass ja, und das haben ja auch schon welche irgendwie in unseren Kommentaren geschrieben oder auch woanders, dass sie das halt an der Serie mögen, dass es hier nicht irgendwie um das Schicksal des ganzen Universums geht irgendwie oder der ganzen Galaxis, sondern dass Mando halt einfach so eine Sammlung von Kurzgeschichten ist oder was, aber die hängen ja trotzdem zusammen. Und das ist ja trotzdem, also da hängt ja trotzdem irgendwie was dran. Also und auch wenn Mando eigentlich eher nur so der Lieferant für den Chosen One ist, sage ich jetzt mal mit Baby Yoda, ist ja das schon irgendwie da drin. Und also auch schon die erste Staffel hatte ja irgendwie auch Verweise darauf hier von wegen mit Palpatine und so weiter. Beziehungsweise da wurden einfach viel Theorien rumgesponnen. Deshalb würde ich jetzt also nicht sagen, dass Mando so einfach nur so eine Nebensache ist. Und was ich auch immer schwierig finde an diesem Argument, ich habe kein Problem damit, wenn wir jetzt nicht irgendwie die riesen auserwählten Geschichte haben von jemandem, weil das hatten wir oft genug in Star Wars. Mhm. Aber nur weil es eine Nebengeschichte ist oder nur weil jetzt nicht hier irgendwie das Schicksal des ganzen Universums auf dem Spiel stehen muss es sich halt nicht völlig bedeutungslos anfühlen.
Aber wissen wir denn nicht, also ganz ehrlich, es kann doch sein, dass das Universum auf dem Spiel steht, denn so richtig viel Gutes über Baby Yoda wissen wir ja nicht. Ne? Also
ja, nee, da ist ja viel. Es wird ja viel angeteasert und angedeutet und so langsam kommt es mal ein bisschen aus dem Arsch.
Aber wenn, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass Manny aus Versehen die Welt rettet.
Ja, so accidentally genius.
Hoppala,
so.
Ups. Ja, ja.
Genau. Huch, das wollte ich jetzt gar nicht.
Ja, aber das würde ja zu Mando passen, weil Mando ist halt so ein Charakter, der stolpert eigentlich immer nur so über den Plot und reagiert auch immer nur auf Dinge. Der trifft eigentlich auch nie wirklich Entscheidungen. Ja.
Ja. Ach, verdammte Kacke, hab ich schon wieder die Welt gerettet, so ein Mist.
Das wollte ich gar nicht, Mann.
Ja, der könnte eigentlich mehr so ein rustikaler Anti-Held sein. Stattdessen ist er halt einfach nur so ein, weiß ich nicht, ein Kollege beim Telestammtisch, schöne Grüße an dieser Stelle, meinte halt, eigentlich ist er nicht viel mehr als so eine Art Reiseführer durch das Star Wars-Universum.
Hallo, jetzt willkommen bei Mando sehen Air. Sie jetzt gerade. Ja,
hier sehen Sie meine kaputte Razor-Crest. Ja, und da sind die Spinnen, die ich fertig gemacht habe.
Wenn Sie einen Kaffee möchten, bitte wenden sich unseren Steward Baby Yoda. Kekse sind aus. Vielen Dank.
Eine Oreos. Ja. Oh Gott. Ja. Ja, ich würde sagen, wir kommen ja zum Ende, ne?
Genau. Ich glaube, Fazit haben wir jetzt alle gezogen. Es sei denn, jemand möchte noch was sagen?
Nee, soweit nicht. Also, ich kann nur sagen, dass ich die Folge wirklich sehr mochte. Sehr, 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 sehr mochte und jetzt tatsächlich so ein bisschen Hoffnung habe für die Staffel, dass sie jetzt so auf der Hälfte so langsam mal ein bisschen was abliefert, was mich wuppt. So, danke.
Mir fällt noch auf, es ist, glaube ich, die Folge der gesamten Serie mit der geringsten Screentime von Mando, oder?
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Ja, ja. Das tut ja auch gut.
Das können die von mir aus auch beibehalten, ja.
Gerne, gerne. Der kann immer so ein bisschen auf Urlaub gehen und dann die anderen Figuren übernehmen. Und er so, ja, ich rette euch dann in den letzten 2 Minuten mit meiner frisch lackierten Razor.
Ich stelle mir gerade vor, wie Mandalorianer mit Entschuldigung, ich habe dieses Bild vor Augen. Wie er mit Unterbuchse am Strand liegt, Helm natürlich auf und so ein Schirmchendrink schlürft mit dem Strom.
Ja. Ja.
Auch ich habe mal Pause.
So der leicht hochgeschobene Helm dabei.
Und dann kommen Toto und Harry vorbei und fragen erstmal so: Manni, was machst du denn hier? Ne?
Ja,
hast du schon einen Peilsender gesucht? Ne?
Ah, okay.
Ja, nee. Okay. Nee. Ja, aber das, das fand ich aber generell interessant an der Folge. Habt ihr das denn so eigentlich bewusst wahrgenommen, dass Mando die ganze Zeit weg war? Oder ist euch das erst bewusst
geworden? Also, er war ja nicht die ganze Zeit weg. Es gab halt am Anfang diese Szene, wo diese Cara Dune, warum auch immer, eine Action-Szene hatte. Und dann war halt diese, vielleicht, was war das, 6-7 Minuten halt nicht da. Also, ja. Ich fand schon, dass die Folge schon, dass er die meiste Screentime hatte, aber wenn man es halt vergleicht mit den davorigen Folgen, ich glaube, vielleicht wirkt es deswegen so. Nicht seltsam, aber neu und frisch, ne? Weil er nicht da war.
Ja, und die anderen Figuren können ja das durchaus tragen. Ne? Mhm. Also, ja gut, das war natürlich eine reine Action-Sequenz, aber die hat halt formidabel funktioniert. Ich habe ihn halt wirklich überhaupt nicht vermisst oder sonst was. Ja. Aber gut.
Okay. Ich möchte noch mal betonen, wahrscheinlich sehen wir Ahsoka erst in der nächsten Folge am Ende. Mal gucken, ob ich diesmal recht behalte.
Genau. Wir sehen sie. Wir
ansonsten sehen sie bleibt mir nur zu sagen, wenn es euch gefallen hat, schreibt was in die Kommentare, auch wie ihr die Folge fandet, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, ob ihr auch eine Toto Hari-Serie im Star Wars-Universum sehen wollt. Das würde mich total freuen. Genau. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, weil warum's du?
Weil wir es verdient haben.
Genau. Und
weil Netson von den Simpsons das so sagt.
Genau. Und ich sag schon mal Tschüss und übergebe an euch beide.
Ja, ich sage auch Tschüss und bin gespannt auf die nächste Folge.
Dito, macht es gut.